Kapitel 1 Herr, Pharao wünscht dich zu sprechen. Mit diesen Worten tritt ein hoher Königsbote unter den schweren Vorhang des Wohngemaches, in welchem Abram sinnend auf und nieder schreitet. Der große Raum ist kostbar ausgestattet. Ein Springbrunnen, umgeben von schönsten Zierpflanzen, lässt inmitten sein melodisches Geplätscher hören. An der Innenseite des Zugangs, rechts und links am Vorhang, stehen mehrere vertraute Diener und Knechte. Abram neigt seine hochgewachsene, breitschultrige Gestalt leicht gegen den Boten hin. Niemand weiß, was er denkt. Ich höre, sagt er mit wohllautender Stimme, und werde Pharaos Wunsch in einer Stunde nachkommen. Melde mich an. Er gibt dem Boten einen Silberring, den er einer Onyxschale entnimmt. Der Bote verneigt sich. Abram, du bist ein Fremder, doch deine Hand streckt sich nie anders aus als mit einer Gabe. Ich werde dich vor Pharao preisen. Es ist gut. Abram wendet sich ab. Er kennt die ägyptischen Boten, deren Mund überfließt, wenn man ihre Finger mit Gold und Silber stopft. Zwei Diener gehen auf seinen Wink verstohlen nach, kommen bald zurück und melden. Herr, er hat den Ring um die Hälfte seines Wertes an deinen Aufkäufer verkauft. Ich dachte es mir, sagt Abram gleichmütig. Pharao ist auf chaldäische Arbeit versessen. Und der Händler gibt mir mit Zins zurück, was ich den Boten schenke. Rüstet den Wagen, sagt er zu einigen Knechten. Pharao soll wissen, dass ich eines Königs erster Sohn bin. Die Knechte eilen fort. Tschuba, hast du die Eigentumslisten beisammen? Der also Benannte, einer der zwei Vertrauten, die Pharaos Boten nachgingen, verneigt sich. Ja, Herr, es ist alles geordnet, auch wissen deine Knechte Bescheid. Und die Mägde? Die haben wir vorsichtshalber noch nicht eingeweiht, lacht Zortu, der andere Vertraute. Die schwatzen zu viel. Abram lacht gutmütig mit. Nun, wir haben auch verschwiegene Mädchen. Immerhin, ich billige euer Verhalten. Ein Knecht in prächtiger Dienerkleidung meldet. Herr, der Wagen ist bereit. Die Rosse sind unruhig. Komme bald. Abram nimmt aus einer großen, verschließbaren Goldkapsel, die reich mit Kostbarkeiten aus der Meerestiefe verziert ist, wertvolles Geschmeide und steckt es in einen silbernen, mit reinem Purpur bestickten Beutel, den er in seiner Kleidtasche birgt. Ein Diener bringt den Königsmantel, ein anderer chaldäische Waffen. Mehrere bewaffnete Knechte treten ein. Tschuba, Zortu, seid achtsam und haltet euch zusammen. Doch denke ich, wir gehen frei aus diesem Lande. Die Diener bücken sich, als Abram durch den Türvorhang schreitet, den vier Hausknechte hochhalten. Der Bau steht inmitten eines herrlichen Gartens, der rückwärts in weiten Terrassen zum Nil abfällt. Ein breiter Weg führt von der schweren Palmholzpforte bis zum Schmiedetor, das samt einer hohen Mauer Abrahams Besitz von der Straße trennt. Der schön verzierte Wagen hält vor der Pforte, bespannt mit 8 Blauschimmeln, deren Zugstränge sogar Silberwerk tragen. Sie fegen dahin, kaum dass Abram aufgestiegen ist. Ein scharlachgekleideter Wagendiener spannt den großen Pfaufederbogen zum Schutze gegen die Sonne aus. Je näher das herrliche Gespann, umgeben von berittenen Knechten, zu Pharaos Hofsitz kommt, umso mehr Menschen bleiben stehen. Ist es doch sogar für verwöhnte Landesgrößen ein Anblick, den Fremden in seiner ganzen Pracht bestaunen zu können. Als Abram noch ziemlich ferne ist, reißen Wächter schon die 3 hintereinander liegenden Mauertore auf, die den Weg zu Pharaos Hofburg freigeben, und sie tun recht daran, denn die edlen Rosse holen weit aus. Diener springen herzu, andere eilen meldend ins Schloss. Über dem wuchtigen Portal steht auf kleinem freiem Söller eine Frau. Ihr Gesicht überglutet sich, als sie Abram so prächtig daherfahren sieht. Es ist Sarai, umgeben von chaldäischen Dienerinnen, eine schöne ägyptische Magd. Die junge Hagar kauert sich nieder, streichelt Sarais herabhängende Hand und flüstert: Ein herrlicher Fürst! Ach, ich würde ihm um nichts mit meinem Blute dienen. Du gutes Kind! Sarai legt freundlich die Hand auf Hagars Haupt. Hinter den Frauen läutet eine silberne Schelle. Eine Dienerin dreht sich um. Was ist? Mit einer Verbeugung gegen Sarais Rücken meldet ein Palastdiener: Pharao, Ra und alle Götter mögen ihm dienstbar sein, bittet des Landes Sonne zu sich. Die Sonne lächelt. Niemand schätzt sie auf über 60 Jahre. Ihr auserlesenes Ansehen zeugt von reinem chaldäischem Blut hohen Hauses. Die glatte Haut glänzt in hellstem Bronzeton, die Augen wunderbar tief und dunkel. Schwarze, lange Flechten, in der Sonne silbern schimmernd, vollenden diese Schönheit. Kein Diener, der nicht ehrfürchtig die Knie vor ihr beugt. Dienerinnen heben das kostbare Überkleid wie eine Schleppe hoch. Hagar geht seitlich von Sarai einher, zudringliche Diener abwehrend, die einen Blick erhaschen wollen und sich glücklich preisen, wenn sie den Gewandsaum berühren können. Ehe sie an die hohe Pforte des königlichen Saales gelangt, eilen schon Diener voraus. Im Saal erklingen alsbald helle Fanfaren, die Sarais Ankunft melden. Pharao sitzt auf seinem Löwenstuhl, das breite, goldgeschlagene Schwert über den Knien. Auf einer auch mit Baldachin überdachten, stufenartigen Empore. An der linken Längswand des Saales sitzt Abram ruhigen Gesichts. Seine Waffen lehnen hinter ihm bei seinen Knechten, die ihm den Rücken decken. An den Saalwänden stehen Diener und Knechte, vor ihnen Fürsten. Vögte und Hauptleute. Der Saal hat nicht weniger als 5 Springbrunnen. Im Hintergrund, gegenüber dem Thron, tanzen auf schwarzem Marmorboden weiße Sklavinnen mit nackten Füßen, kaum eingehüllt in zartfarbige flatternde Schleier. Auf eines obersten Wink, eine Art Zeremonienmeister, sinken die Tanzenden wie fallende Blütenblätter auf den kalten Stein nieder, werfen ihre Schleier halb über sich und bleiben reglos liegen. Die Frau tritt ein, ihre Dienerinnen bleiben an der Türe stehen, über den meergrünen, glänzenden Muschelstein, der außer der marmornen Tanzfläche den Boden deckt, rauscht das Gewand aus Silber und Blau. Pharao schaut mit verhaltener Glut auf dieses fürstliche Weib. Seine Hand zuckt leise, die den Schwertknauf umspannt. Ein stummer Befehl und eher Sarai zum Thron gelangt, haben Diener einen goldbraun gebeizten Elfenbeinstuhl auf die Stufenplatte des Löwenthrones gestellt. Der Zeremonienmeister führt Sarai zu diesem Stuhl, indem er nur das Ende ihres kostbaren Haarschleiers in die Hände nimmt. Sie sitzt zwischen Pharao und Abram, grüßt mit der Hand den Ägypter, mit hellem Augenstrahl ihren Mann, der als Gruß die Hand ausstreckt zum Zeichen, du bist mein. Der Herrscher sieht es und erblasst, aber er ist Pharao, unwürdig, auch nur den Schimmer eines Gefühls sehen zu lassen. Auf goldener Schale reicht ein Diener eine blaue Perlenkette dar. Pharao lässt sie einmal durch seine schlanken, braunen Finger gleiten, erhebt leicht den Kopf und sieht Sarai an. Sarai, ich nahm dich in mein Haus mit Freuden auf, da dich der Fremdling als seine Schwester ausgab. Nichts stand im Wege, dich, du Sonne am hohen Mittag, in mein Gemach zu führen. Ich hielt dich wie eine Freundin, hörte deiner Stimme zu, achtete deines Gottes, von dem du sprachst. Ich habe fruchtbare Frauen, aber sie brachten mir noch keinen Herrscher. So ersah ich dich zur Thronmutter meines Landes, und ich berührte dich im Glauben, du seiest keines Mannes Weib. Nun hat dein Gott mich in der Nacht geschlagen, alle meine Söhne sind tot, und ich leide Pein. Warum sagtest du mir nicht, du bist des Fremdlings Weib? Mit versteckt wehmütigem Lächeln betrachtet er das Perlengeschmeide. Sarai sieht den Herrscher an. Sie liebt ihn nicht, aber sie könnte ihn lieben, wenn Abram nicht wäre. Freundlich tröstet ihre Stimme. Pharao, ich habe deinen Schutz, deine Liebe, Treue und Achtung nicht mit einer Lüge geschlagen, denn als du fragtest, ob ich einem Manne gehöre, schwieg ich. Aus meinem Schweigen konntest du die Wahrheit merken, wenn du wolltest. Ich befolgte Abrams Gebot. Er kam als reicher Fürst, er war kein Mann am Bettelstab. Sein Reichtum und ich gaben Veranlassung genug, ihn zu töten. Dann wäre wohl mein Leib dein Weib geworden. Doch meine Seele wäre selbst in deiner Liebe gestorben. Nun sprich mit Abram, er kann dir Recht und Wahrheit künden, auch vor unserem Gott. Pharao sieht vor sich nieder. Jedes andere Weib kostet seines Thrones Macht und Reichtum aus, ohne ihres Herzens zu gedenken. Die Chaldäerin stellt ihr Herz über alle Dinge dieser Erde. Welch seltsame Frau! Er blickt auf und begegnet ihrem ruhigen Auge. Da erhebt er sich, bezwungen von ihrer Reinheit. Die blauen Perlen legt er achtsam um ihren Hals. Er sieht auf den feinen Nacken nieder, der wie helles Gold erglänzt. Niemand merkt das Zittern seiner Knie, als er sich zu seinem Thron zurückbegibt. Abrams Gesicht ist angespannt, seine Augen kreuzen sich mit denen Pharaos, beide Männer richten sich erhaben auf. Abram verschränkt die Arme leicht, Pharaos Fäuste umspannen seine Waffe. Trotzdem klingt sein Wort beherrscht, das er an den Chaldäer richtet. Abram, warum tatest du mir übel? Ich begegnete dir fürstlich, gab dir nächst mir das schönste Haus im Land und fette Ländereien, wo nicht zu deinen Ungunsten dein Vieh sich mehrt. Du besitzest Mühlen, Webereien, du schlägst Gold, Erz und Harz in Gruben, die dir um kleine Münze wurden. Am Meere hast du Schiffe. Deine Taucher gehen in die Tiefe und häufen Perlen und Schalen auf. Nun sage, gab ich dir, dem Fremdling, nicht die größere Hand als jemals einem Edlen meines Landes? Womit verdiente ich deines Gottes Fluch, da ich deinem Worte Glauben schenkte? Der Chaldäer hält dem dunkel düsteren Blick des Ägypters stand. Gewiss, er fragt sich, ob er vor Gott und seinem Vater Tara, der auf dem höchsten Herrscherstuhl zu Ur in Chaldäa saß, nicht Unrecht tat, sein Weib als seine Schwester auszugeben, wenngleich auch das die Wahrheit ist. Warum schlug der Herr nun den Ägypter, der ohne Wissen schuldig ward? Ein Licht erleuchtet ihn, dankbar atmet er auf. Pharao, du siehst zwei Dinge unwahr an. Lass mich, der Ältere, zu dir als Bruder sprechen und erzürne dich nicht eher, so du es für nötig findest, bis ich ausgeredet habe. Er gibt einem seiner Knechte einen Wink, der die Königswaffen am Löwenstuhle niederlegt. Abram deutet auf Schwert und Schild. Als ich diesen Sitz einnahm, hatte ich, ein Chaldäerkönig, meine Waffen hinter mich gelehnt. Und so wusstest du, dass ich in vollem Frieden eingetreten war. Nun liegen sie vor deinem Thron zum Zeichen, dass ich keinen Wurm im Herzen trug, als ich dir Sarai als meine Schwester anvertraute. Prüfe dich, Herrscher des Nillandes, fährt Abram strenger fort. Ob du mir brüderlich begegnet wärest, kam ich als reicher Fremdling mit einem Weib, das seinesgleichen sucht an Schönheit und an Tugend. Hier ist Sitte, dass Pharao nach jede Erstlingsfrucht der Fürstenfrauen seine Hand ausstreckt. Ihr Mann darf sie erst danach besitzen. In Chaldea fragt man jede Tochter, ob sie den Mann liebt, der sie begehrt. Kann sie es nicht, wird sie nicht gezwungen. Denn Kinder ohne Liebe gezeugt, Pharao, tragen Hass als Keim in ihrem Blut. Deine Diener rieten dir, mein Weib zu nehmen, wehre nur nicht ab, deines Wesens Maske täuscht mich nicht. War es nicht Fürst Kossar, dein Vertrauter, der dir riet, mich zu töten, so fiele all mein Hab und Gut dir zu? Sieh, Pharao, das zeigte mir mein Gott im Traum. Darum sagte ich, Sarai sei meine Schwester. Allein, auch das ist Wahrheit. Höre, als ich 10 Jahre alt war und mein Vater sah, dass ich fürstlich wurde, nahm er meinetwegen abermals ein Weib, denn meine Mutter war gestorben. Es war des Königs Hofes zu Elassar erste Tochter, und Sarai ward geboren. Mein Vater gab sie mir, da sie mich liebte, und weil er sie von Gottes wegen mir gezeugt. Demnach habe ich dich nicht belogen. Er winkt einem Diener, der ihm den Silberbeutel vorhält. Ihm entnimmt er eine Meeresschale, halb geöffnet. Ihr Perlmutter übertrifft allen Schimmer, den je ein Königshof gesehen hat. Geblendet schaut der Ägypter auf die Pracht. 12 Perlen liegen in der Schale, in rosarotem Schein, jede fast so groß wie eines Kindes Auge. Abram geht zu Pharao, reicht auf offener Hand die Schale dar, und seine Stimme ist herzlich, als er spricht. Nimm, Freund, es ist die größte Kostbarkeit, die bisher mir die Tiefe schenkte. Meine Taucher brachten diesen unschätzbaren Wert. Er legt den Reichtum in die sich zögernd öffnende Rechte Pharaos, begibt sich auf seinen Stuhl und spricht ruhig weiter. Du glaubst, unser Gott habe dich geschlagen, weil du mein Weib berührtest, und wähnst ferner, dass er deine Söhne, von denen keiner ein Pharao war, in seinem Zorne nahm. Höre die Wahrheit. Wohl gab der Herr ein Zeichen, denn Sarai gehört vor Gott und unserem hohen Priester aus Ur mir ganz allein. Dass er aber deiner Kebsweiber Söhne nahm, ist ein Segen für dein Haus. Du kennst diese Frauen schlecht, weil du dich nicht mehr um sie kümmerst, sobald sie ihre erste Frucht dir opferten. Du nimmst den Leib, die Seele gilt dir nichts. Was deine Oberen verschwiegen, will ich dir künden. In den Fürstenreichen wird es unruhig. Pharao schaut verwundert drein. Seine Diener müssen stumme Statuen sein, die sich nur zu regen, nur zu denken haben, wenn er befiehlt. Zorn färbt sein Gesicht. Gleich ebbt die Bewegung wieder ab. Steinerne Männer stehen an den Wänden, reglos, wie die weißen Sklavinnen auf dem kalten, schwarzen Marmor liegen. Unter diesen Weibern wiegt Abram jedes seiner Worte scharf, brach Streit aus, jede wollte ihren Sohn auf deinem Löwenstuhle sitzen sehen. Und man errechnete, wann du ins Pharaonengrab getragen würdest. Du verstehst. Es geschieht zum ersten Mal, dass Pharao nicht Herrscher ist, sondern Mensch mit einem lebenden Gesicht der seelischen Empfindung. Abram ist klug genug, sowohl den Augenblick zu nutzen, wie zugleich das ungezügelt Aufflammende zu dämmen. Pharao, hast du ein Recht zu zürnen? Ich, ein Fürst dir völlig ebenbürtig, darf zu deinem Heile sprechen. Konnten deine Wächter dir die Kunde bringen, ohne dass sie alsbald starben? Und die Frauen? Du hast 100 Söhne, jeder einer anderen Mutter Kind. Du nahmst die Kinder, ohne nach dem Mutterschmerz zu fragen. Du selber hast den Hass gezüchtet. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Und jeder hat ein Herz wie du, das denkt, fühlt und empfindet, das erlittenes Unrecht spürt. Doch wie wenig deine Untertanen eine Schuld belastet, so wenig dich, weil man dich zum Pharao erzog. Zum König ward auch ich erzogen. Doch welcher Unterschied! Alle, die mir untertan, genießen das freie Rederecht. Jeder kann vor seinem Herrn erscheinen, sein Leid klagen oder sagen, was er für richtig hält. Wir Chaldäer herrschen frei, wir beherrschen nicht. Drum ist auch der kleinste Diener uns ein Freund, der uns nicht auf Muss gehorcht, sondern aus dem freien Willen seiner Treue, und das fehlt deinem Herrscherhof. Lasse ab, ein Blutbad anzurichten, denn die du morden willst, sind unschuldig wie du. Abram sprach sehr eindringlich, und mancher hohe Ägypter atmet dankbar auf. Pharao stützt das Haupt auf seine Hand. Hat er nicht recht, der sonderbare Chaldäer? Der spricht in seine Gedanken hinein, und was er sagt, das hat Gewicht. Was aber meine Güter anbetrifft, Pharao, so erkenne, dass du durch mich nicht arm geworden bist. Außer Haus und Hütten für mich und meine Diener gabst du mir nur ein leeres Land, das meine fleißigen Chaldäer erst bebauten. Doch reicher Segen ruht auf meinem Tun. Deine Tennen füllten sich mit meinem Getreide, deine Kästen mit meinem Mehl, das meine Mühlen mahlten. Deine Krüge wurden voll von meinem Öl, die Schläuche von meinem Wein, die Speicher von meinem Honig. Tiere wanderten auf deine Weiden, Erz, Harz, Gold, Silber, Edelstein, Perlen, von allem, was mein Fleiß erwarb, gab ich dir den guten Zehnt. Doch die Gruben, mir für billige Münze hingeworfen, waren vom Nilwasser ersäuft. Erst meine Knechte machten Fundstätten daraus. Und gehe ich aus diesem Lande, so findest du weite Felder. Weiden mit Wassergräben, gute Gruben aller Art, Mühlen, die viel mahlen, Schmiedereien, Schmelzöfen und den Hafen voll Gerät. Meine Taucher haben in mühsamer Arbeit den Meeresboden getreten, bis er Korallen, Bernstein, Schalen und Perlen in Fülle gab. Groß ist der Reichtum, der in deine Hände fällt. Pharao streckt die Hand aus mit völlig verändertem Gesicht. Es strahlt dem Chaldäer entgegen. Du hast recht, Fürst aus Ur. Nie sah ich dies mit deinen Augen. Nun aber sehe ich, du hast meinem Lande großes Glück gebracht. Nimm also Sarai, dein Weib, auf daß nicht dein Gott mich Ärger strafe, da er mir keinen meiner Söhne ließ. Nur eines bitte ich, zieh aus meinem Lande, zieh noch heute fort. Ich befehle meinen Knechten, dass sie ihre Hände regen, deinen Knechten helfen, all dein Gut zu sammeln. Und jeder soll des Todes sterben, so er nur ein Weizenkorn aus deinem Haufen nimmt, noch sonst ein Ding, das dir gehört. Im Frieden sollst du von mir gehen. Pharao legt sein goldenes Gehänge selber neben des Chaldäers Waffen nieder. Abrams Blicke leuchten auf. Jetzt hat Pharao gerecht gehandelt. Ich will von meinem Gott erbitten, dass du dein Lager morgen früh gesund verlässt. Wir wollen nach dem Aufgang voneinander scheiden. Und höre, ehe die Sonne morgen untergeht, wirst du meines Gottes Gnade abermals erfahren, weil du dein Schwert neben meine Waffe legtest. Er zeigt auf die Perlschale, die Pharao neben sich auf ein Ebenholztischchen legte, auf dem sie wundersam zur Geltung kommt. Sieh, wie die geöffnete Schale, so wird meines Gottes Mund dich segnen. Morgen Abend bringen Wächter deiner Grenzen eine Königstochter, Wüstenräubern abgejagt. Es ist des Königs Kedor Laomor von Elam erste Tochter, deinem Hause ebenbürtig. Nimm sie in deine Hut und sende ihrem Vater Botschaft. Er sagt ja zu diesem Bund. Halte sie ein Jahr wie deine Schwester, bis ihr Gemüt sich an das deine anlehnt ohne Furcht und Zittern, ohne Muss. Dann wird sie dir 12 Söhne bringen, einen köstlicher als den andern, wie die Perlen in der Schale. Jedes Jahr wird sie dir einen Sohn gebären. Lass sie deine einzige Seele werden, Pharao. Schaust du nach keinem andern Weib mehr aus, so werden deine Söhne gute Fürsten über ganz Ägyptenland, und der erste wird ein Pharao. Sie werden dich lieben und ihre Mutter achten. Du wirst es morgen früh bestätigen, ob ich dir wahr geredet habe, wenn du gesundet vor mir stehst. Nun soll mein Weib deine Füße küssen als Scheidegruß, denn du bist es wert. Solche Stunde sah noch nie Ägypten. Sarai steht ungedemütigt auf. Sie ist Abrams Gefährtin, im Kampf gegen Nils Gebräuche ihm dienend. Langsam steigt sie 4 Stufen herab. Da springt Pharao auf. Durch die Verheißung erst verwirrt, hängt er sich nun mit schnellem Gedankenflug an die Gewissheit, die ihn heute zum 2. Mal zu einem Menschen macht, der keine Maske trägt. Die Fürsten, Vögte und Vertrauten gewärtig, dass Herrscher Worte auf sie niederregnen, werfen sich zu Boden, Knechte und Diener bewegen sich leise, und selbst die weißen Mädchen auf dem schwarzen Marmor zitternd vor Erschöpfung und vor Kälte spähen behutsam nach dem Fürstenstuhl. Pharao sieht alles, doch jetzt als Mensch. Er gibt einen Wink und alsbald treibt der Zeremonienmeister die Mädchen aus dem Saal. Ehe noch jemand weiterdenken kann, steht er neben Sarai auf der vierten Stufe seines Löwensitzes. Sarai, ruft er verhalten bittend, du sollst mir nimmer meine Füße küssen, du, die hohe Fürstin über allen Fürstinnen der Erde. Deine Stirne will ich küssen und unter deines Mannes Augen, des Chaldäerkönigs, deinen Mund als letzten Scheidegruß, dass deine königliche Würde mir den Schimmer ihrer Reinheit schenkt. Pharao blickt zu Abram hinüber, der sein Haupt bejahend neigt. Wohl selten ward ein Weib reiner geküsst als Sarai von Pharao. Er führt sie bis zum Vorhang, gefolgt von Abram und dessen Knechten, die seine Waffen liegen lassen als letzte persönliche Freundschaftsgabe.